Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt auch pünktlich wieder nach der Pause mit der Anhörung, der zweite Teil. Wir hören jetzt wieder 4 Referate, 20 Minuten, und nach diesen insgesamt wahrscheinlich genau 80 Minuten diskutieren wir dann wieder knapp eine Stunde über die Ergebnisse und über neue Aspekte über Ernst Moritz Arndt. Der nächste Redner jetzt ist Professor Emeritus Dr. Dr. Reinhard Staats. Er war Professor für Kirchengeschichte an der Universität Kiel und wurde 2002 emeritiert. Er hat auch schon einige Schriften über Ernst Moritz Arndt verfasst. Ein Aufsatz mit dem Titel beispielsweise Der Wert des christlichen Politikers Ernst Moritz Arndt für nichtchristliche politische Systeme und vieles weitere mehr. Herr Staats, Sie haben jetzt das Wort.
Kommilitoninnen, Kommilitonen, verehrte Damen und Herren, ich habe mein Studium begonnen in Tübingen an der Eberhard-Karls-Universität, wurde promoviert in Göttingen an der Georg-August-Universität. Nach meiner Pfarrerzeit war ich Professor in Heidelberg an der Ruprecht-Karls-Universität und emeritiert wurde ich an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und nun stehe ich vor Ihnen nicht an einer Ernst-Moritz-Universität, sondern das ist das besondere Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Noch eine Erinnerung aus meinem Leben. 1987 wurde ich von der Greifswalder Theologischen Fakultät eingeladen. Im Vorwege wurde mir gesagt, Sie dürfen über alles reden, aber bitte nicht über Ernst-Moritz-Arndt. Ich habe dann über Pontius Pilatus gesprochen. Und ja, so viel vorweg. Arndt, ich muss manches wiederholen oder mit eigenen Worten neu interpretieren. Arndt war einer der meistgelesenen Autoren im 19. Jahrhundert. Kein anderer Publizist seiner Zeit vermochte derartige Massenauflagen zu erzielen. Während ihn heute kaum noch jemand kennt, waren seine Texte einst Bestandteil des Lied- und Bildungsgutes aller sozialen Schichten. Arndt ist in unserer Zeit ein erstaunliches Beispiel für kollektiven Gedächtnisschwund. So urteilt die Historikerin Birgit Aschmann. Richtig. Ich füge hinzu, Arndt ist ein erstaunliches Beispiel für Dominanz der angeblich längst überwundenen deutschen totalitären Ideologien als Hauptthema im deutschen Geschichtsunterricht. Dagegen hilft eine historische Kritik, die sich der Methode der Wirkungsgeschichte bedient. Die Wirkungen Arndts in der politischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sind in der Tat gewaltig und vielseitig gewesen. Daher ist diese Wirkungsgeschichte Arndts auch ein hervorragendes Beispiel, um den Umgang der Deutschen mit ihrer eigenen Geschichte zu studieren. Vom Namen Arndts und schon vom Zitat, wir haben es ja gehört, eines einzigen einprägsamen Satzes muss eine große Faszination ausgegangen sein. Am Namen Arndts kam offensichtlich kein wacher Bürger vorbei, bis in den Zweiten Weltkrieg. Nach meinen Beobachtungen gab es in der populären, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur bis dahin keine grundsätzliche inhaltliche Kritik. Auf Arndt beriefen sich zahllose Nationalsozialisten, Kommunisten, Demokraten und Christen. Wer sich freilich in Arndts Werken einigermaßen auskennt, wird feststellen müssen, dass die Berufung auf Arndt, so wie ich meine auch heute, meist eklektisch, ohne Beachtung der Kontexte und der besonderen Zeitumstände geschah. An Arndts Wirkungsgeschichte nach seinem Tod 1860 ist immer wieder festzustellen, wie dieser allseits verehrte Mann für eigene politische Zwecke propagandistisch instrumentalisiert wurde. Für den Historiker, ich begreife mich als Kirchenhistoriker auch als Historiker, ist nun das wissenschaftlich Reizvolle, dass er, der Historiker, durch Vergleichen mit den Schriften und Ereignissen, auf die man sich berief, einen echteren Arndt als in seinen Rezeptionen oft finden kann. In Person und Werk Arndts liegt eine große Beziehungsfülle, welche es dem Historiker eigentlich verwehren muss, nur eine einzige Beziehung zur nachfolgenden Geschichte herauszugreifen, um nur diese zu kritisieren. Nach einer hermeneutischen Regel Hans-Georg Gadamers wird historisches Bewusstsein geweckt durch eine Offenheit für die ganze Überlieferung, die das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein besitzt. Der Begriff Freiheit ist ein gutes Beispiel aus dieser Wirkungsgeschichte im Vergleich mit dem eigentlichen Arndt im 19. Jahrhundert. Als 1933 Arndts Name in den Titel dieser Universität kam, wie damals im selben Jahr auch Martin Luther zum Patron der Universität Halle-Wittenberg wurde, da war wirklich auch, wir staunen, im gebildeten Bürgertum die Vorstellung verbreitet, dass die nationalsozialistische Bewegung eine Freiheitsbewegung sei. Das meinten auch die Greifswalder Theologen Walter Glawe und Heinrich Lark, die an der Namensgebung ihrer Universität mitwirkten. Aber man hätte aus unserer Sicht eigentlich damals schon erkennen müssen, dass Freiheit im deutschen Idealismus und auch bei Arndt zuerst die persönliche und dann die politische Freiheit meinte. Worte wie Parteigenosse oder Volksgenosse sind meines Wissens nie über Arndts Lippen gekommen. Zu Arndts nationalem Bewusstsein passen aber gut Gemeinschaftsbegriffe wie Geselligkeit und Feier. Darin stimmte er auch überein mit seinem Schwager, dem berühmten Berliner Theologen Friedrich Schleiermacher. Für Schleiermacher wie auch für Arndt war die schönste Form menschlicher Gemeinschaft die Feier und besonders die Feier eines Gottesdienstes. Im Jahr 1925 rühmte Ricarda Huch, später von den Nazis verfolgt, Ernst Moritz Arndt als einen der größten deutschen Freiheitsdichter. Die Befreiung von französischer Besetzung bedeutete für Arndt ja auch gar nicht nur die Negation der napoleonischen Unterdrückung, sondern zugleich positiv die Gewinnung persönlicher Freiheit, zumal von der Herrschaft des Adels. Auch das Volk sollte frei werden. Die Jahre 1809 bis 1813 waren im Sinne Arndts Jahre der Freiheitskriege und nicht nur der Befreiungskriege. Natürlich hatte Arndt noch keine Vorstellung von totalen, auch die zivile Gesellschaft und Kultur vernichtenden Kriegen, wohl aber schon von der napoleonischen Geheimpolizei, die bis in den privaten Bereich ihre Spione schickte. Arndts bis 1945 bekanntestes Lied, der Gott der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte, zeigt uns auch den Romantiker, für den Krieg nur eine notwendige, zeitbedingte Fehde sein sollte. Auch hier ist Arndt ein Freiheitsdichter, für den der Zorn der freien Rede erlaubt sein muss. Presse- und Veröffentlichungsfreiheit sollten endlich 1848-49 Verfassungsrecht erhalten. Arndt selbst hatte sich ja auch seine Meinungsfreiheit nie verbieten lassen, weshalb er nach 1818, wie Sie wissen, in der Zeit der Reaktion zu den als Demagogen Verfolgten gehörte und als Bonner Professor über 20 Jahre Berufsverbot hatte. Ein anderes, im 19. Jahrhundert überaus populäres Lied war sein Vaterlandslied »Was ist des deutschen Vaterland?« Arndt hatte die Verse 1813 kurz vor der Völkerschlacht bei Leipzig niedergeschrieben. Es ist ein Lied, welches voller sehnsüchtiger Fragen ist. Was ist des deutschen Vaterland? Ist Preußenland? Ist Schwabenland? Ist wo am Rhein die Rebe blüht? Ist wo am Belt die Möwe zieht? Oh nein, 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 sein Vaterland muss größer sein. Arndt hatte Österreich, aber auch die deutschsprachige Schweiz und Tirol in diese Frage nach dem Vaterland des Deutschen einbezogen. Aus unserer Erfahrung im Blick auf die Schweiz war das natürlich eine Anmaßung. Dennoch ist dieses Lied mitnichten Ausdruck eines deutschen Imperialismus. Es endet mit Ausrufezeichen, welche die Einheit der Deutschen hauptsächlich in gemeinsamer Sprache und Kultur hervorheben sollen. Und diese Einheit sieht Arndt wie durch einen feierlichen Gottesdienst bestätigt. Soweit die deutsche Zunge klingt und zu Gott im Himmel Lieder singt, das soll es sein. Das, wackerer Deutsche, nenne dein. Das ganze Deutschland soll es sein. O Gott, vom Himmel siehe rein. Die realen politischen Verhältnisse waren im 19. Jahrhundert bis zur Gründung eines deutschen Kaiserreiches 1871 allerdings so, dass die Einheit Deutschlands die offene Frage geblieben war. Was ist des deutschen Vaterland? Bis 1813 war, wir hörten es, die ganze linke Rheinseite faktisch von Frankreich beherrscht. Arndts Traktat, der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze, war ein Hilferuf. Als der greise Arndt noch in den letzten Wochen seines Lebens die Ehrenbürgerschaft der Stadt Köln erhielt, wurde diese Ehrung eines Protestanten durch eine katholische erzbischöfliche Stadt ausdrücklich damit begründet, dass auch Arndt mit seiner Überzeugungskraft die linksrheinischen Länder für Deutschland gerettet habe. Ich danke an dieser Stelle dem Stadtarchiv Köln, weil es mir trotz des Einsturzes seines Gebäudes vorige Woche glücklicherweise wenigstens das Protokoll der entscheidenden Stadtverordnetenversammlung bekannt machen konnte. Natürlich denkt die Stadt Köln nicht daran, den Namen Arndts als Ehrenbürger zu streichen. Ferner muss man zum Verständnis jenes Liedes, das bis 1866 tatsächlich von 13 bis 66 wie eine deutsche Nationalhymne gesungen wurde, beachten, dass bis 1871 ungeachtet des österreichischen Kaiserreiches auch der Deutsche Bund aus vielen kleinen Einzelstaaten und sogar vier Königreichen bestand, was es so nicht einmal im Heiligen Römischen Reich davor gegeben hatte. Da gab es Könige von Bayern, Württemberg, Sachsen und natürlich Preußen. Sie alle hatten im Grunde kein Interesse an der Entstehung eines deutschen Einheitsstaates und tendierten wie die Rheinbundstaaten sogar zu Frankreich hin. Nicht einmal Preußen wollte in Deutschland aufgehen, was Arndt und andere Demokraten doch gehofft hatten, nachdem sie sich für eine kleindeutsche Lösung mit Verfassung ohne Österreich hatten entschließen müssen. Aber die Eröffnung des ersten demokratischen Parlaments auf deutschem Boden am 18. Mai 1848 war dennoch eine Sternstunde der deutschen Geschichte. Als damals der Demokrat Ernst Moritz Arndt in der ersten Reihe der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche Platz nahm, erhoben sich die Abgeordneten und sangen zusammen sein Lied. Was ist des deutschen Vaterland? Ich habe mir diese kleine allgemeinhistorische Einführung in das gegenwärtige Problem unserer Universität hier erlaubt, um damit von vornherein deutlich zu machen, wie sehr die Wirkungsgeschichte Arndts durch spätere epochale Daten der deutschen Geschichte 1871, 1933, 1918 vorher und 1933 zu einer Geschichte von Missverständnissen geworden war. Vor allem ein Verzicht auf Arndts demokratische Grundhaltung war in Hitler-Deutschlands Bürgertum weit verbreitet. Der Theologe Helmut Gollwitzer hat mir auf einen meiner ersten Arndt-Aufsätze geschrieben, er war ja der Seelsorger Rudi Dutschkes, dass er als Student in Bonn 1930 bis 1933 erlebt habe, wie die Nazi-Studenten den Demagogen Arndt möglichst verschwiegen und wie Arndt als Zeuge für die Nation als neuem Inhalt von Religion entdeckt wurde. Kaum jemand etwas wollte wissen von christlichem Humanismus. Arndts, der beispielsweise 1849 gegen die Hinrichtung und Verfolgung seiner politischen Gegner, der linken Republikaner Robert Blum und Gottfried Kinkel, protestiert hatte. Germanisten und Philosophen versuchten auf höherer intellektueller Ebene für einen Heiden Ernst Moritz Arndt zu werben. Der vom Kreis um Stefan George und Ludwig Klages beeinflusste Hans Kern gab 1937 die Parole aus: Uns Häutchen hat der Christ Arndt nichts mehr, der deutsche Heide Arndt aber Gewaltiges zu sagen. Auch der Germanist Rudolf Fahner wollte im Jahr 1937 wissenschaftlich darüber aufklären, dass der eigentliche Arndt immer auf der Seite des Heidentums gekämpft habe und das Christentum nur als Hilfsmacht benutzt habe. Um dasselbe Jahr 1937 wurde der deutschen evangelischen Kirche offiziell verboten, den Namen Ernst Moritz Arndt in kirchlichen Kalendern als Christen zu nennen. Und wie irreführend war solche Inanspruchnahme Arndts für germanisch-heidnische Propaganda. Denn seit 1809, als er in Stockholm wieder enge Fühlung zum christlichen lutherischen Glauben gefunden hatte, war und blieb Arndt ein bekennender Christ, der eigentlich, ich weiß, es gibt da schlimme Ausrutscher, nie ein Rassist sein konnte. In Bonn war Arndt Vorstandsmitglied seiner Kirchengemeinde und ein Dichter vieler frommer Verse und Choräle, von denen zwei sehr schöne auch wieder im neuen evangelischen Gesangbuch stehen. Es hatte allerdings bis 1937 auch innerhalb der evangelischen Kirche heftige Auseinandersetzungen zwischen den Nazi-Theologen, die sich als deutsche Christen bezeichneten, und deren Gegnern gegeben, die es nicht nur unter den Vertretern einer bekennenden Kirche gab. Sie alle bekämpften mit einigem Erfolg die Inanspruchnahme Arndts für die rassistische NS-Ideologie, wie sie von jenen deutschen Christen offensiv betrieben wurde. Doch eine erhebliche Einschränkung muss gemacht werden. Auch die bekennende Kirche hat den Rassismus und Antisemitismus mit seinen schrecklichen Folgen zu wenig erkannt und zu bekämpfen gewagt. Hier stand der deutsche Protestantismus noch stark in einer antisemitischen Tradition des Bürgertums im 19. Jahrhundert. Die evangelischen war freilich eine Verurteilung der Juden als Gottesmörder, wie oft in katholischer Tradition, fremd. Man kann das in den Liedern Paul Gerhards und den Texten in den Passionen Johann Sebastians Bach nachlesen. Da ist nichts Antisemitisches. Was du, Herr, erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, sagt jeder Christ, was du getragen hast. Als ein sich angeblich kulturell und sozial verstehender Antisemitismus mit Vorwürfen wie einer Nicht-Assimilierbarkeit der orthodoxen Juden Osteuropas und Vorwürfen wie des Kapitalismus, des Atheismus und der Antikirchlichkeit gegen ein politisch linksaktives und freigeistig journalistisch tätiges Judentum wurden im 19. Jahrhundert gar nicht selten agitiert. Man lese daraufhin einmal den großen Erfolgsroman von Wilhelm Raabe, Der Hungerpastor. Das ist eigentlich ein antisemitisches Buch. Aber Raabe fordert nicht zur Gewalt auf. Oder studieren Sie, entschuldigen Sie, dass ich so platt jetzt bin, aber das ist ein schönes Beispiel, Plisch und Plum von Wilhelm Busch. Da haben Sie alle Schablonen des Antisemitismus im Kapitel 5. Aber der Aufruf zu Vertreibung und Gewalt war dem protestantischen Bildungsbürgertum eigentlich noch fremd. Das gilt auch für Ernst Moritz Arndt, dessen judenkritische Äußerungen wir beiläufig in privaten Briefen und Texten finden. Er schrieb einmal in einem Brief: Menschlich seid und verfahrt mit den bei euch geborenen Juden. Um dann aber fortzufahren, aber die Einfuhr fremder Juden würde ich schlechterdings verbieten. Arndts Familie war eng befreundet mit der Bonner jüdischen Familie Benjamin Mendelssohn. Nachdem Arndt 1848 mit Heinrich von Gagern in der Frankfurter Paulskirche zum ersten Präsidenten der verfassunggebenden Versammlung gewählt worden war, arbeitete er zusammen mit den führenden Parlamentariern, selbstverständlich auch mit getauften Juden, wie Heinrich Simon und Eduard von Simson. Dieser stand an der Spitze der 32-Männer-Delegation, zu der auch Arndt gehörte, um im April 1849 dem preußischen König die in ihrer demokratischen Verfassung vorgesehene Kaiserkrone anzutragen. Bekanntlich vergeblich. Ich muss daran erinnern, getaufte Juden wurden von den Nazis auch nach Auschwitz geschickt. Erstaunlich und wenig bekannt sind die positiven Wirkungen, nun ein ganz anderes Kapitel, das wurde auch schon angesprochen, Arndts in der Geschichte des deutschen Kommunismus. Ich widerspreche heftig eines meiner Vorredner, dass das erst unter nationalsozialistisch gesinnten, umgedrehten Kommunisten nach 1945 geschehen sei. Diese Tradition beginnt nämlich schon mit Friedrich Engels und lässt sich bei Karl Liebknecht und Franz Mehring und anderen beobachten und bestimmte ja auch die Geschichte der DDR. Bis in die 60er Jahre schloss ja auch die Nationalhymne der DDR mit dem so arndtschen Satz Deutschland einig Vaterland. Die nationale Volksarmee suchte das progressive Gedankengut in Arndts Soldatenkatechismus zu pflegen und eine hohe Auszeichnung war bis 1989 die Ernst-Moritz-Arndt-Medaille der Nationalen Front, die für patriotische Leistungen verliehen wurde. Auf der Medaille war eingraviert der Satz von Arndt: Das ganze Deutschland soll es sein. Die Rezeption Arndts in der Geschichte des deutschen Sozialismus und Kommunismus ist übrigens nach meiner Meinung sehr gründlich hier an unserer Greifswalder Universität erforscht und dokumentiert worden, wenn auch die Interpretation natürlich dem damaligen Geist der Zeit entsprachen. Ich nenne kurz 5 politische Ziele Arndts, die in der kommunistischen Arndt-Tradition relevant waren, ohne hier diese Berufung auf Arndt im Einzelnen exegesieren zu können. Erstens, Arndts Kampf, auch bekannt, für die Bauernbefreiung gegen Ausbeutung und Junkertum. Vielleicht merken Sie sich, Arndt war es gewesen, der die Worte Junker und Junkertum als negative Begriffe im deutschen Sprachgebrauch eingebürgert hatte. Zweitens, Arndts Forderungen nach einer demokratischen Verfassung, Diese Ansicht hatte er schon 1814 in seiner Schrift über künftige ständische Verfassungen in Deutschland geäußert. Arndts Wunsch, dass alle Klassen in den Verfassungskörperschaften vertreten sein sollen, mochten diese auch ständisch organisiert sein, war jedenfalls zu seiner Zeit progressiv. Und vielleicht wäre, ich erlaube mir diese Anmerkung, die deutsche Geschichte etwas anders verlaufen, wenn sie so verlaufen wäre, wie in den konstitutionell verfassten Demokratien Englands, der skandinavischen Länder und den Niederlanden. Jo. Also dann ganz kurz Arndts Forderung nach einer Volksarmee, dazu werden wir noch etwas hören. Dann Arndts Forderung, das wurde noch gar nicht genannt, nach sportlichen nationalen Wettkämpfen, wodurch die Klassengegensätze überwunden werden sollten. Am Anfang der deutschen Turn- und Sportgeschichte steht natürlich der Name des Turnvater Jahns, aber er hat diese Sportfeste wie christliche Gottesdienste vorgestellt. Am Ende Arndts Propaganda für das Recht der gewaltsamen Selbstbefreiung von Völkern, die imperialistisch unterdrückt werden. Arndt war ein Anti-Imperialist. Ich muss mich hier kurz fassen, deshalb komme ich gleich zum ganzen Schluss. Zusammenfassend erkläre ich, dass nach meiner Kenntnis wissenschaftliche Gesichtspunkte für die Beibehaltung des Namens Ernst-Moritz-Arndt-Universität sprechen. Arndt war nicht doktrinär. Er kann nichts dafür, dass seine Popularität im 20. Jahrhundert von Ideologen missbraucht wurde. Seine persönliche und christliche Haltung war die eines Anti-Ideologen, wie er es selbst in seinem Kirchenlied sagt: Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was ewig bleibt, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Oder am Ende einer Schrift: Man verzeihe, wo gefehlt und geirrt ist. Dass Arndt ein Idealist war, der die Epoche der Freiheitskriege auch als eine religiöse Zeitenwende begriff, muss man theologisch kritisieren. Aber diese Kritik an der Verherrlichung eines Zeitgeistes beträfe auch andere hochgeachtete deutsche Philosophen, von Fichte bis Hegel. Einigkeit und Recht und Freiheit, damit beginnt die deutsche Nationalhymne von Hoffmann von Fallersleben, der Arndt nahestand. Erstens. Es war Arndt, der im deutschen Volk das Gefühl von Einigkeit und Einheit geweckt und wachgehalten hat. Gewaltlos, ohne separatistische Tendenzen, wurden nach 1945 Millionen deutscher Flüchtlinge aus ganz Europa in einem klein gewordenen Deutschland aufgenommen und fanden hier ihre Heimat. Und auch die Wiedervereinigung Deutschlands vor 20 Jahren war ohne Gewalt geschehen. Es fiel kein einziger Schuss und es gab keine separatistischen Ausbrüche zu anderen Nationen hin. Zweitens, es war Arndt, der 1848...
Was ich in zwei Sätzen, was Sie noch sagen wollten...
Es tut mir sehr leid, dass ich den wichtigsten Punkt nicht nennen kann.
Dann nehmen Sie den jetzt noch und dann...
Gut. Es war Arndt, der 1849 im Frankfurter Parlament mit dafür gesorgt hatte, dass Recht und Freiheit als hohe humanitäre Werte im deutschen Volk nicht vergessen werden konnten. Arndt hat seine Unterschrift unter die erste deutsche demokratisch-parlamentarische Verfassung einer konstitutionellen Monarchie gesetzt. Unter anderem, die Grundrechte kennen Sie hoffentlich, heißt es am Ende: Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit von Lehre und Forschung, Schutz der nicht deutsch redenden Minderheiten. Lesen Sie nach in der Verfassung von 1848 und vergleichen Sie mit dem Grundgesetz und dem Menschenrechtsartikel.
Vielen Dank,
dass ich überzogen habe.
Vielen Dank, Professor Staats, für den sehr lebendigen Vortrag.